Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. Diesmal haben wir etwas Besonderes für Sie, nämlich eine Live-Aufzeichnung von der Republika 2026, der größten europäischen Digitalkonferenz, die letzte Woche in Berlin stattgefunden hat. Bei unserem Panel ging es um das Thema, wie souveräne Cloud-Stacks die KI-Wende in Europa beschleunigen können. Die Gäste stelle ich Ihnen gleich vor. Jetzt erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen hier bei unserem Meetup auf der Republika 2026 mit der Fragestellung Turbo für Europa. Wie können souveräne Cloud-Stacks KI in Europa voranbringen? Zunächst darf ich unsere Runde vorstellen. Bei uns ist Jeanne Dillschneider, Rechtsanwältin und seit letztem Jahr Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung, was, glaube ich, bei dem Thema ganz spannend ist. Dann haben wir bei uns Michael Förtsch, Gründer und CEO von Quant, einem Photonen-Startup. Nee, seid ihr noch Startup, Michael?
Bestimmt.
Aus Stuttgart. Worum es da genau geht, werden wir gleich auch ein bisschen im Detail besprechen. Und direkt neben mir unser Produktvorstand von Jonas, Chief Product Officer Andreas Nauertz. Außerdem bei Jonas für All Things AI verantwortlich. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Andreas, eigentlich hätte ich heute gerne auf das Thema AI Gigafactory angesprochen, wo wir denn da stehen. Denn ziemlich genau vor einem Jahr, auf der Republika letztes Jahr, bin ich kaum dazu gekommen, in irgendeine Session zu gehen, weil ich ständig Presseanfragen beantworten musste. Damals kam die Meldung raus, dass sich Jonas wie auch einige andere deutsche Firmen um eine der 5 von der EU ausgeschriebenen Gigafactories bewerben möchten. Ja, wo ist denn die Bewerbung, Andreas?
In the making. Also es ist ein interessantes Unterfangen, was ich hier, seit ich bei Jonas bin, begleiten darf, weil wir denken immer, jetzt kommt sie endlich, die Ausschreibung. Und dann werden wir informiert, nee, sie kommt nächsten Monat. Und dann warten wir sehnsüchtig nächsten Monat auf die Ausschreibung und dann kommt sie vielleicht wieder nächsten Monat. Aktueller Stand der Dinge ist, wir rechnen damit, dass sie im Juni kommt, ja, sehnsüchtig, und dass wir dann mit nicht zu viel Überraschungen rechnen müssen, um dann auch guten Gewissens aus wirtschaftlichen Gründen, aber natürlich auch zur Stärkung Europas, da unseren Hut in den Ring werfen zu können. Wobei man natürlich auch sagen muss, vielleicht eine positive Seite, und wir können ja später nochmal detaillierter drauf gehen, aber ich glaube, die positive Seite ist, dass es das Ding überhaupt gibt, muss man vielleicht auch mal sagen. Ne? Also, dass wir uns in Europa Gedanken machen, sowas zu machen, hoffentlich nicht nur, um die Copycat der USA zu machen, das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Die Frage ist, machen wir es richtig, machen wir es schnell genug? Da können wir dann nochmal abtauchen. Ja.
Jeanne, die Gigafactories sind ja eine Idee der Politik. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung? Wie siehst du überhaupt die Pläne?
Es macht natürlich grundsätzlich Sinn, und ich habe auch den Eindruck, mittlerweile haben alle die Dringlichkeit erkannt, wenn es um das Thema Souveränität geht. Es ist ja so fast schon das Buzzword der Stunde, und wir haben mittlerweile auch erkannt, dass wir nicht nur, wenn es in Bezug auf China unabhängig sein müssen, sondern auch in Bezug auf die USA. Ich finde auch, einmal nicht nur unabhängig, sondern auch selbstständig, und von daher ist die Strategie aus meiner Sicht an der Stelle richtig. Allerdings ist auch immer die Frage, was kommt auch wirklich praktisch bei rum, und wir haben jetzt natürlich sehr viel getan so im Bereich der Regulierung, was ich auch richtig finde, aber jetzt muss es halt auch darauf ankommen, dass wir entsprechende Kapazitäten haben, sei es bei den Gigafactories, Rechenzentren, Cloud-Architektur, da werden wir ja gleich auch nochmal weiter drüber sprechen, über Deutschland-Stack, Europe-Stack, also wir haben da einige gute Ansätze, aber die müssen wir natürlich jetzt auch entsprechend umsetzen, und ich glaube, da ist der Punkt, wo es noch hakt und wo es schneller gehen muss. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen politisch den Rahmen zu setzen. Die Digitalisierung oder digitale Infrastruktur ist mittlerweile ein geopolitisches Druckmittel geworden. Es ist eine knallharte Machtfrage, und von daher ist es also nicht mehr nur ein Projekt, um jetzt irgendwie Infrastruktur auszubauen, sondern es geht auch wirklich darum, dass wir in Europa diese Macht auch behalten.
Und vielleicht nur einen Satz dazu, weil es gerade passt. Ja. Ich glaube, es geht absolut um Geschwindigkeit, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Rahmenbedingungen dann so setzt, dass auch das Privatwirtschaftliche dabei mitgedacht wird. Also man kann nicht ein Finanzierungsmodell oder ein Unterstützungsmodell wählen, das am Ende die wesentlichen Risiken bei gleichzeitiger starker Mitregulation auf die Privatwirtschaft abwälzt. Da müssen wir auch einfach aufpassen, das ist Teil 1. Und Teil 2, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, wir werden jetzt nicht Europa und Deutschland retten, weil ich ein, jetzt überspitze ich, ein sehr teures, großes Rechenzentrum dahinstelle. Wir müssen es mal irgendwie schaffen, dass auch diejenigen, vor allem auch die Privatwirtschaft, aber auch der Staat als Ankerkunde, mit Anwendungen um die Ecke kommen, die da drauf laufen, die dann wirklich Wertschöpfung generieren. Ja, wir wollen ja nicht, ich will ja da nicht ChatGPT drauf deployen und dann haben wir Inferenz und ChatGPT antwortet. Wir müssen gestalten. Ja? Wir müssen in die Monetarisierung dieses neuen Feldes kommen. Und das ist das Entscheidende. Ja? Und da aus den Gesprächen, die ich so führe, mit möglichen Leuten, die da was draufbringen sollten, da habe ich noch so beide Bauchschmerzen. Da muss Geschwindigkeit reinkommen. Gar nicht nur politische Geschwindigkeit, sondern auch wirtschaftliche Geschwindigkeit.
Ja. Wir reden ja heute über den gesamten Cloud-Stack und inwieweit der für eine souveräne AI notwendig ist. Zu dem Stack gehört natürlich Rechenzentren, das, was Jonas bietet. Dazu gehört die Software, dazu gehören die Modelle, aber natürlich auch die Hardware. Michael, im Detail, was ihr macht, dazu kommen wir gleich noch. Aber wir werden wahrscheinlich auch bei den Gigafactories nicht um die großen Player wie Nvidia und Co. drumherum kommen, oder?
Doch. Müssen wir.
Wie?
Also drumherum kommen ist das falsche Wort. Wir finden das alle ganz spannend mit dem Thema Souveränität. Wenn man es aber nicht vom Chip bis zur Cloud denkt, dann ist es einfach keine Souveränität, Punkt. Es gibt genügend Artikel, die jetzt veröffentlicht worden sind, was ein Nvidia, ein Intel und ein AMD-Chip unterhalb des Betriebssystems machen. Und darauf haben wir einfach faktisch keinen Einfluss. Das heißt, wenn wir das Thema digitale Souveränität ernst nehmen, dann kann es nur so funktionieren, dass wir von der Hardware eigene Komponenten in den Stack reinbringen, die international relevant sind und damit eine Handelsware erzeugen. Wir werden den Intel nicht mehr vom Spielfeld nehmen. Wir werden auch den Nvidia nicht einholen und auch den AMD nicht. Punkt. Diese Züge sind alle in einem Hochgeschwindigkeitsspiel am Laufen. Die einzige Chance, die wir haben, nach vorne zu schauen und zu sagen, was fehlt denn im Stack, wo tut es denn dem Stack weh? Ich mache mal einen Spoiler, Energie. Ist der einzige Punkt, an dem auch ein Nvidia in Stolpern kommen kann, ist das Stichwort Energie. Wie viel Energie muss ich in den Stack reinpumpen, damit die Kiste läuft? Und wenn wir da Lösungen präsentieren, die souverän gedacht sind, nämlich von der Hardware bis zur Cloud, dann haben wir auf einmal eine Handelsware. Die kann man anbieten und damit bleibt man für alle Zeit auch diskussionsfähig bei den anderen Prozessoren.
Und man muss vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, weil ich das einfach gut finde, die Zukunft wird wahrscheinlich sehr viel hybrider aussehen in ihren Architekturen, wie wir sie heute sehen. Das heißt, dass wir Rechenzentren sehen, in denen nur GPUs sind, die, jetzt übertreibe ich, stupide Matrix-Multiplikationen machen. Ja, das glaube ich nicht, sondern man wird eine wunderbare Kombination sehen zwischen dem, was ihr macht, was aber herausragend ist und was du gleich nochmal erklären wirst, und das wir dann zusammenbringen mit dem, was es bereits gibt. Und daraus wird dann ein Schuh. Ja. Und das Zweite, was wir nicht machen dürfen, ist halt, das machen wir in Deutschland und in Europa ganz oft, wir gucken zurück, was machen die anderen und jetzt kopieren wir das mal. Wir ignorieren aber völlig, dass wir in Europa wesentlich fragmentierter sind, dass wir eine ganz andere Industrielandschaft sind und dass es vielleicht überhaupt nicht sinnvoll ist, in den Battle gehen mit dem nächsten Chatbot und den Consumer-AI-Bereich gewinnen. Wir sollten als Europa vielleicht mal versuchen, den Industrial-AI-Bereich zu gewinnen und dann sind auch die Architekturen nochmal anders und dann spielt das nochmal eine andere Rolle, was er macht, ja.
Ist wahrscheinlich für euch auch ein wichtiges Thema, Jeanne, weil einerseits gibt es ja viel Unterstützung, gerade auch von Bündnis 90 den Grünen in Berlin, aber auch in Europa. Aber natürlich Thema Energieverbrauch ist ein klassisches Grünen-Thema.
Ja, natürlich. Und ich finde, es ist an der Stelle auch nicht nur ein Klimathema, sondern es geht schlichtweg um Effizienz. Und wenn wir mithalten wollen, auch in der Skalierung, dann ist die Frage der Energie eine, die man lösen muss. Und man sieht auch in den USA, kann man gerade zuschauen, wie das gerade so komplett eskaliert. Also wo es wirklich auch Wasserknappheit in einzelnen Bundesstaaten gibt und dann von den Rechenzentren still und heimlich aber das Wasser genutzt wird. Also es geht hier, wenn ich das so sagen darf, gar nicht mehr darum, ob irgendwo im Gänseblümchen auf der grünen Wiese wachsen, sondern es geht wirklich um die Existenz dieses Planeten und ob wir mit diesem Turbo, ja, ich weiß gar nicht, ob man es noch Kapitalismus nennen kann, den man jetzt in den USA im Bereich von KI sieht und was diese Tech-Bros machen, wenn man das einfach kopieren würde, dann frage ich mich wirklich, wem das noch hilft, weil KI soll ja eigentlich unterm Strich auch uns Menschen in irgendeiner Form weiterbringen. Von daher sehe ich den Punkt und den teile ich total. Es bringt nichts, einfach eins zu eins das kopieren zu wollen, was in den USA läuft. Und das ist auch nicht realistisch, weil wir natürlich auch über ganz anderes Kapital reden, was da reingesteckt wird. Wir müssen überlegen, was ist eigentlich unser unique selling point hier in Europa? Und da haben wir natürlich einmal auch eine ganz andere Landschaft. Also nicht nur große Industrie, sondern wir haben auch viele fähige Startups. Wir haben viel Kompetenz in den KMU und auch in der Forschung. Wir müssen zum Beispiel auch den Wirtschaftstransfer, finde ich, schaffen oder verbessern, auch aus der Forschung heraus. Wir haben aber auch ganz andere Werte. Auch das ist immer so ein bisschen in dem Kontext, über Werte zu reden, spielt für mich da noch eine große Rolle, weil am Ende des Tages wollen wir natürlich auch Lösungen entwickeln, die sicher sind, die nicht massenhaft Daten abgreifen und wir haben keine Ahnung, was damit passiert. So, das ist das Nächste. Und drittens, das war ein Punkt, den hat Karen Howe heute Morgen in der Eröffnungsrede auch gemacht. Es gibt bessere Lösungen als nur zu skalieren. Man kann auch bessere, innovative, technische Lösungen finden und auch in die Qualität gehen und auch überlegen, was brauchen wir eigentlich an KI-Anwendungen. Und ich finde, da ist Quant halt auch das beste Beispiel, weil man hier wirklich innovativ wird und einen neuen Ansatz hat. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das zu fördern und nicht einfach den Weg zu gehen und zu sagen, wir machen einfach genau das Gleiche wie in den USA, weil wir sehen ja auch ehrlicherweise, wo das hinführt.
Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Momentan sind wir ja noch unterwegs und beleuchten das Ganze aus einer wirtschaftlichen Sicht. Ich hau mal noch ein ganz anderes Ding raus. Wenn wir mal in 2-3 Jahren nach vorne gucken, wahrscheinlich geht es sogar schneller, dann wird halt nicht mehr rumgegoogelt ohne Ende, ja, sondern dann wird im Prinzip diese Systeme, die mit LLMs unterfüttert sind, werden die primäre Informationsquelle für uns Menschen. Ja. So, das heißt, wenn das passiert, dann kriege ich über dieses Interface all meine Informationen. Wenn jetzt diese ganzen Modelle da hinten dran unter der Kontrolle sind einer bestimmten Administration, dann laufen wir in ein anderes Problem. Die Frage ist nämlich, wer priorisiert Informationen? Wer filtert Informationen aus? Ja? Und so weiter und so fort. Und dann wird es zu einer Frage, wie schützen wir auch, völlig unabhängig von wirtschaftlichen Gesichtspunkten, unsere Demokratie, ja, unsere Freiheit und stellen sicher, dass das nicht irgendwie, ob bewusst oder unbewusst, bis hin zu Propagandamaschinen werden. Ja? Und das ist eine ganz andere Gefahr, die ich aber nur so reintroppen wollte, die nicht mal was mit wirtschaftlichen Aspekten zu tun hat. Ja?
Also Markus Becketal hat heute in seiner Keynote auch sehr schön wieder die Bilder an die Wand geworfen von den großen Ankündigungen der Rechenzentren von Google, von Microsoft hier in Deutschland. Letztendlich ist es das, was wir, glaube ich, eher als Sovereignty Washing verstehen würden. Eben Rechenzentren, die am Ende doch der US-Gesetzgebung, dem US-Cloud-Act und ähnlichen Regelungen unterliegen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dann wirklich ein europäisches Gegenstück zu haben. Und da haben wir mit Playern wie Jonas, aber auch vielen anderen in Deutschland und Europa, glaube ich, wirklich Alternativen, die es mittlerweile gibt. Aber wir haben jetzt viel über Energietechnik gesprochen. Michael, vielleicht gehen wir dann tatsächlich mal auf die Lösung, die ihr im Angebot habt. Was macht denn Quant genau? Was sind photonische Prozessoren?
Im Endeffekt, die Idee basiert auf Licht. Und wenn man sich die heutigen Herausforderungen im Compute-Stack anschaut, dann ist vieles damit verbunden, dass wir heute mit Strom rechnen. Der Energieverbrauch ist strombasiert. Die Limitation im Rechenwerk ist wegen dem digitalen Stromstack. Und daraus ist die Idee entstanden schon 2018, dass wir die Chips nicht mehr mit Strom laufen lassen, sondern mit Licht. So, Punkt. Für alle Experten ist damit alles geschwätzt. Aber mal so ein paar Beobachtungen. Licht macht den Chip nicht heiß. Wir kühlen das Ding nicht. Der Chip bleibt einfach bei Raumtemperatur. Das ist schon mal Wahnsinn in Zeiten, wo die GB200 von NVIDIA in den Rechenzentren luftgekühlt einfach abfackelt, weil sie zu heiß wird. Zweiter Punkt. Wir können die Chips komplett in Europa herstellen. Warum? Weil Lichtchips nicht diese ausgearbeitete Wertschöpfungskette Taiwan-USA brauchen, sondern Chips dieser Generation können auf Technologie der 90er CMOS gebaut werden, was wir auch gemacht haben. Wir haben eine eigene Pilotfertigungsstätte in Stuttgart dafür gebaut, bei der wir eine Legacy Fab Foundry Chip-Herstellungsstätte, da bin ich genau, bei welchem Level man hier einsteigt, die haben einfach umfunktioniert und versorgen uns aktuell selber zu 100% aus Europa. It's in meinen Augen the only bet to get sovereign ist, indem dass man es wirklich end-to-end kontrolliert. Und der letzte Punkt, der ist jetzt für die Genießer der Technologie. Unser Regelwerk oder unser Rechenwerk hat deutlich mehr Funktionen wie der eines digitalen CMOS. Was bedeutet das? Wir können viel mehr Funktionen, Berechnungen nativ im Chip ablaufen lassen und jetzt passiert was Phänomenales. Jetzt ist sozusagen, wo die Kurve exponentiell wird. Dadurch erleben wir eine enorme Datenkompression. Wir haben beispielsweise gerade Modelle im Bildbereich gezeigt, wo wir zur selben Generierung, also zur Generierung desselben Bildes 50 Mal weniger Daten brauchen. Das ist nicht mehr 10%, 20%, 30%, es ist 50x. Das heißt, weniger Daten, die ich über den Circuit schieben muss, weniger Daten, die ich irgendwo vorrätig halten muss, weniger Daten, egal wie, ist nochmal, zahlt nochmal in die Energiegleichung ein. Und wir waren bei Quanten, das kann man jetzt so ein bisschen stolz auch sagen, ich glaube, als Deutsche darf man auch mal stolz sein, wenn man was geschafft hat. Wir waren 2024 die erste Firma, Startup war ja gerade die Frage, das erste Startup weltweit, dem das gelungen ist, so einen Circuit zu bauen. Vorher war das ein Mythos und 24, weiß nicht, war das Announcement dann nicht in Deutschland, können wir auch drüber reden, warum, sondern bei einem Backdoor-Event im Valley. Und dann steht man auf der Bühne und stellt diesen Prozessor vor und alle gucken einen und sagen, wie habt ihr das hingekriegt? Und meine erste schnottrige Antwort war, Michael Dell saß auch drin, German Engineering. Fanden die nicht so cool, dann haben wir es aber auch erklärt und dann fanden die es extrem anspruchsvoll. Und ich würde sagen, in USA ist es nicht mehr eine Frage, ob die Technologie Teil des Stacks wird, sondern es ist eher die Frage, wann ist sie Mass Production ready, dass sie tatsächlich unter den Ansprüchen eines solchen Compute-Stacks mit holistisch gedacht werden kann.
Und bislang seid ihr, glaube ich, mit euren Servern in einigen wissenschaftlichen Rechenzentren unterwegs?
Genau, wir haben den sauberen Weg gewählt. Wir sind nicht rausgegangen und haben erstmal posaunt und dann geliefert, sondern wir haben erstmal in den sogenannten wissenschaftlichen Rechenzentren, unter anderem in München und in Jülich, die Systeme in der Gen 1 und Gen 2 zum Laufen gebracht. Die haben dann jetzt auch jüngsten Report, by the way, drüber veröffentlicht. Das heißt, nicht mehr wir reden gut über die Technologie, lasse andere über die Technologie reden, es ist glaubwürdiger. Und dort haben wir sozusagen erstmal die Hausaufgaben erledigt. Ja, und jetzt trauen wir uns ins industrielle Datenzentrum.
So einen Gen 1 Server haben wir, glaube ich, schon seit November oder Dezember bei uns.
Echt? Darf man das so sagen?
Ja. Ja, aber da soll jetzt noch mehr kommen dieses Jahr, habe ich gehört.
Absolut. Und ich glaube, das zeigt auch, was wir, also das ist so ein Beispiel, ich weiß nicht, wie es Ihnen alle geht, aber man kann ja momentan relativ schwierig abends irgendwie Nachrichten gucken, das zieht ja immer so runter, ja. Und das gilt dann sowohl fürs Wirtschaftliche, wie es Gesellschaftliche, wie es in vielen Bereichen. Und dann heißt es immer, wir kriegen in Deutschland nichts hin, ja. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, wenn Firmen auch zusammenkommen, die komplementäre Kompetenzen an den Tisch bringen, was dann auf einmal möglich wird und vor allem, das ist meine tiefste Überzeugung, Geschäft wird ganz oft zwischen Menschen gemacht. Ja? Und dann laufen zwei Leute ineinander rein und sagen, Mensch, das ist ja super, was ihr macht. Und dann sagt der andere vielleicht, und das, was ihr macht, auch. Wir können übrigens nicht, was ihr macht. Und das, was ihr macht, können wir nicht. Aber genauso war das Gespräch. Also es ist nicht erfunden. Ja? Das heißt, hier produziert jemand vielleicht die Zukunft, die uns unabhängiger macht, ja, und die uns einen Spin nach vorne gibt in Europa, aber vielleicht niemand, der jetzt unbedingt Interesse hat, weil es nicht Fokus eines Startups ist oder Scale-Ups oder was auch immer, ne? Wir haben es noch nicht geklärt, sondern etwas, was technologisch super spannend ist, aber wo sie einen Partner brauchen, der es skaliert. So, jetzt haben wir mit IONOS eine Firma, die seit ein paar Dekaden genau dort unterwegs ist. Wir haben X Rechenzentren, wir können sie errichten, wir können sie betreiben, wir können sie skalieren, ja, und dann macht man nicht lange rum. Und dieser Pragmatismus, den wir, glaube ich, auch gefunden haben, zu sagen, nee, wir diskutieren jetzt nicht ein Jahr über Verträge, sondern wir gehen jetzt mal ein Bier trinken, besprechen das kurz und machen das. So können auch mal Geschichten entstehen. Das geht in diesem Land. Und ich finde es extrem hoffnungsgebend und vor allem extrem hoffnungsgebend, weil wir nur ein Beispiel dafür sind. Man sieht es in den Startup-Hubs in München, man sieht es in Startup um Helmut Schönberger rum zum Beispiel, sieht man das immer mehr. Und das finde ich mal eine echt, echt coole Sache, die man mal betonen muss. Wir können einiges, ja. Es wird nur oft schlecht geredet. Ja.
Jan, du hast eben Eurostack genannt und ich kann mich erinnern, letztes Jahr gab es oder schon vorletztes Jahr gab es, glaube ich, ein schönes Paper von der Bertelsmann Stiftung mit so einem schönen Schaubild, was alles zu so einem Eurostack für eine souveräne Infrastruktur dazugehört. Und tatsächlich bin ich da auch als erstes über diesen Hardware-Layer gestolpert. Aber eigentlich müsste genau sowas ja das sein, was da gefehlt hat, oder?
Ja, ich will noch einmal den Punkt unterstreichen. Also Bier trinken gehe ich gerne mit. Nee, aber ich glaube auch, dass wir so ein
Gehen heute Abend noch.
Genau, das danach. Aber wir haben schon so ein Mentalitätsproblem auch. Nicht nur auch in der Politik, ja, will ich auch gar nicht jetzt ausschließen, aber wir sind wirklich auch gut darin, immer alles schlecht zu reden, was wir selber machen. Und ich bin auch im Verteidigungsausschuss und ich will mal sagen, es ist nicht immer so klug, auch immer überall zu sagen, dass wir eigentlich nichts auf die Kette kriegen, weil es stimmt nicht. Ja, und natürlich gibt es einiges, wo wir besser werden müssen, aber ich glaube auch, dass wir vielleicht auch eine positive Erzählung entwickeln müssen und Der Eurostack kann auch so eine Erzählung sein. Das kann auch ein Beispiel sein, wie man sich unabhängig macht. Und ich sehe auch so, dass das entlang der gesamten Lieferkette sein muss. Es steckt halt immer noch auch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir haben ja gleichzeitig auch den Deutschlandstack. Ich finde es zum Beispiel wichtig, dass sich das nicht irgendwie auseinanderentwickelt, sondern dass man das auch so entwickelt, dass es zusammenpasst, dass wir da eine einheitliche Architektur haben und vor allen Dingen, dass wir auch definieren, was genau ist das eigentlich? Ist es jetzt ein Label? Sind es irgendwie einzelne Komponenten? Oder was genau müssen wir eigentlich tun, damit wir diesen Stack auch haben? Und auch hier ist immer so ein bisschen so eine Marketing-Sache fast schon, aber wir sind ja auch immer so, sagen uns selbst auch immer, naja, es gibt ja keine guten europäischen Lösungen, suchen aber eigentlich auch nicht wirklich danach. Und von daher glaube ich, auch hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir selbst auch nicht gut genug über das reden, was wir schon längst haben und dann immer sagen, naja, also aber die Amazon Cloud ist halt viel besser und einfacher und das nehme ich jetzt einfach. Und auch das ist nicht immer so der Fall. Also ich glaube, hier ist auch der Staat als nochmal in der Pflicht, nicht nur als Ankerkunde, sondern auch nochmal klarzumachen mit dem Eurostack oder mit dem Deutschlandstack. Das sind eigentlich die Angebote, die wir haben. Das sind die Komponenten, die wir haben. Und die sind sicher, die sind robust, die sind menschenzentriert in dem Sinne, dass sie das abdecken, was wir auch eben gerade schon angesprochen haben. Und entsprechend auch, das fand ich auch richtig, es ist nicht nur eine Frage der Regulierung, es ist eben auch eine der Förderung dieser Technologien und der Wirtschaft, die dahinter steckt.
Da vielleicht ein bisschen ketzerische Nachfrage, ist man sich denn in der Politik tatsächlich einig oder auch bewusst, was alles ist? Weil Eurostack war, glaube ich, so ein Mischprodukt aus Politik und Wirtschaft, was ja in Brüsseler Kontext entstanden ist. Deutschlandstack war, glaube ich, erstmal einfach ein Begriff, der im Koalitionsvertrag drin stand und dann hat man versucht, ihn mit Leben zu füllen.
Ja, das ist halt immer so das Ding, was wir durchaus auch kritisieren. Die Absichtserklärung ist da, so eine grobe Idee, was es sein soll, ist da. Natürlich projiziert man auch immer selbst viel rein, was man gerne hätte, was es sein soll. Es gab jetzt aber auch nochmal im März, auch nochmal im IT-Planungsrat, auch Ansätze, das zu koordinieren und zu steuern, zu überlegen, was genau soll das eigentlich sein. Also von daher, ich sehe da, wie gesagt, die richtigen Ansätze, aber ich teile die Kritik absolut zu sagen, da muss dann auch einfach mehr Substanz dahinter und das muss einfach auch definiert werden. Ich meine, alleine, was ist eigentlich Souveränität? Das können wir, glaube ich, gar nicht so einheitlich auf politischer Ebene beantworten. Aber genau das ist ja auch wichtig, wenn wir das von der Wirtschaft erwarten, müssen wir natürlich auch sagen, was wir erwarten.
Wobei man vielleicht noch sagen muss, das ist jetzt kein Widerspruch, aber das sollte man sich auch noch bewusst machen. Es ist ja super, dass wir jetzt einen Deutschland-Stack machen und einen Euro-Stack und so weiter. Einige wissen das. Ich war sehr, sehr lange auf der anderen Seite des Teiches. Und dann muss ich dann schon immer schmunzeln, was wir für eine Energie und wie viel Zeit wir in Debatten über Debatten führen, wie dann so ein Stack.
Danke, dass du sagst.
Du wolltest auch?
Ja, ich will, du okay. Mach.
Das tut mir einfach, also wir saßen heute Morgen im Flieger, die True Story jetzt, ja. Und der Michael hat einen Satz zu mir gesagt, wo ich mich so wiedergefunden habe. Kannst du den ganz kurz mal wiederholen?
Wir kennen uns schon ein bisschen. Every hour from the valley is a year.
Ja, und das finde ich einen echt super Spruch, ja. So, und da machen wir halt ewig rum. So, jetzt haben wir diesen Deutschland-Stack, der in großen Teilen natürlich auch noch ein theoretisches Konstrukt ist. Ja, das muss man uns auch überlegen. Und der mit Leben gefüllt wird. Und wenn ich jetzt mal gucke, aus meinen alten Rollen heraus, ja, die ich so hatte, in den wenigsten Firmen, vor allem, jetzt gehen wir mal kurz in den Mittelstand, was ja für IONOS wesentliche Kunden sind, die haben kein Technikproblem. Wenn ich denen ein Wimmelbild zeige mit, guck mal, was technisch alles geht, hier haben wir diese technischen Komponenten und hier haben wir die, dann gucken die mich an wie eine Kuh, wenn es blitzt, ja, und sagen, was ist das denn, ja? Das ist nicht deren Problem. Also immer wieder einen neuen Stack dahinzustellen, schafft für die Techniker ein Lächeln, finden wir gut, ach, guck mal, was es hier wieder gibt, ja. Aber der Mittelständler sagt, hey, ich habe hier zwei Probleme. Das erste Problem ist, kann mir jemand mal erklären, was das ist? Kann mir jemand mal helfen? Da geht es also um Know-how, ja. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass wir nicht versuchen, ein Problem zu lösen, immer wieder mit komplexen technischen Konstrukten. Es ist wichtig, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen das Problemverständnis, die brauchen Unterstützung, die brauchen Erklärungen, was damit möglich ist, um da in die Wertschöpfung zu kommen. Und da hadern die meisten Mittelständler haben ja nicht 500 ITler und davon nochmal 400 AI-Experten, die sagen, so, ich baue dir das jetzt mal zusammen. Und da müssen wir uns echt was überlegen, ja.
Da vielleicht dann auch nochmal die Nachfrage zu euren photonischen Chips. Was ist denn genau das Problem, das die lösen können? Das heißt, was werden da die wichtigsten Einsatzbereiche sein in der Praxis?
Ich meine, platt gesprochen sage ich, We compute the hard shit. Ja, make a T-Shirt. Danke, dass es keine Socken sind. Frei raus, wir hatten vorher ein bisschen Technik. Wenn es die einfachen Berechnungen sind, dann ist dieser Digital-Stack wirklich hervorragend für geeignet. Sobald man aber etwas aufwendigere Themen berechnen möchte, wie zum Beispiel die Natur, wenn wir uns mal ganz kurz zurückerinnern, was soll denn KI machen? Soll ja kein Chatroboter werden. Künstliche Intelligenz soll tatsächlich menschliche Intelligenz nachahmen. Ich habe noch nicht gelernt, dass ich ein Vektor-Matrix-Multiplikator bin. Unser Gehirn tickt komplett anders. Wir vernetzen uns auf einer komplett anderen Funktionenebene und genau da tun sich die heutigen Prozessoren wahnsinnig schwer. Das heißt, dass heute die Chatroboter funktionieren, ist für mich als Technologe gar nicht so ein Wunderwerk, sondern das ist, Sprache ist sehr nahe an sehr einfachen Funktionensätzen dran. Wenn wir jetzt aber tatsächlich schaffen wollen, dass Roboter sich wie Menschen bewegen, dann werden wir mit den Sprachbefehlen nicht sehr weit kommen. Das heißt, entweder wir haben sehr viel Datenüberhang, um dieser Maschine zu erklären, bewegt diesen Arm, oder ich begebe mich tatsächlich, technologisch gesprochen, in diese physische Welt hinein. Das gibt ja jetzt auch diese Physical AI Models, hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Und genau das sind ja die KI-basierten Modelle, die unsere Umwelt eins zu eins nachahmen sollen. Und dafür werden wir, wenn wir es effizient ablaufen lassen wollen, komplett andere Prozessorarchitekturen brauchen, weil wenn wir heute schon die Blades grillen, wenn wir Texte reingeben, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie n-mal wir das Ding grillen, wenn wir einen Roboter damit bewegen sollen. It's just too complex for the machine. Und diesen Workload sehen wir sehr stark bei uns. Wir fokussieren uns zum aktuellen Teil natürlich gegeben der Marktgröße auch auf den LLMs und Transformern, wobei wir da ganz ehrlich schon ein bisschen den US-Gedanken aufsaugen. Wir werden nichts mehr lösen, was schon gelöst ist. Und die Dinger laufen. Jeder, der hier sitzt, hat wahrscheinlich nebenher sein Cloud-Agent am Laufen, der einmal am Tag, zweimal am Tag, dreimal am Tag durch die E-Mails geht, Textvorschläge generiert, alle nicken so ein bisschen verstohlen, ich mach's auch. Das Problem ist gelöst, da gibt es nicht mehr so viele Probleme zu holen. Die Foundational Models sind da und so weiter. Ja, man kann jetzt technologisch wieder an der einen oder anderen Stelle im Algorithmus noch ein paar PS rausholen. Da haben wir auch Ideen und da werden wir auch dafür gesehen. Aber wenn es wirklich für das nächste große Ding geht, dafür brauchen wir die Lösungen. Wir brauchen sie nicht für das, was in der Vergangenheit schon da war.
Vielleicht zum Schluss nochmal auf das Thema vom Anfang zurück. Bei den Gigafactories warst du ja auch in anderen Gesprächen schon durchaus ein bisschen skeptisch. Also klar, wir haben gesagt bei Jonas, wenn das Businessmodell stimmt, wollen wir da mitmachen, weil es für Europa wichtig ist. Aber du hast die grundsätzliche Frage gestellt, ist das genau das richtige Modell, das wir da für Europa gerade planen?
Also wie ich eingangs schon sagte, dass wir darüber nachdenken, ja, und dass wir Investitionsbereitschaft sehen, auch auf der europäischen Ebene, ist prinzipiell gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir technisch das richtige Konzept diskutieren und ich bin mir nicht sicher, ob wir immer an der richtigen Stelle auch den Schwerpunkt setzen. Was meine ich mit dem Ersten? Wir wissen alle, wenn wir in den Bereich KI gucken, das Model Training natürlich wird das stattfinden, aber es gibt Statistiken über Statistiken, das ist ja auch völlig klar. Das wesentlich wichtigere Ding ist Inferenz. Es wäre mathematisch auch ziemlich komisch, wenn ich unheimlich viele Modelle erzeuge und die Inferenz geht runter. Dann hätte ich ganz schön viele tote Modelle da rumliegen. Das wäre ein bisschen komisch. Ja? Also wenn das der Fall ist, dann muss die Architektur einer solchen Gigafactory aber auch darauf optimiert sein. Ja? Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, 5, 6, 7, was auch immer, Gigafactories dahinzustellen, die riesig groß sind, sondern dann kommt vielleicht ein Dezentralitätsaspekt zum Tragen, weil wenn es viel Inferenz ist, dann will ich auch geringe Latenz haben. Ja?
Wenn man in den Chat-GPT-Prompt eingibt und der am Anfang so nett mit einem redet, so, oh Michael, it was a really brilliant idea, das sagt er nicht, weil er mich mag, das sagt er, weil er first time to token einfach zu lange ist. Die Latency auf dieser Kiste ist zu lange. Das sind vorgefertigte Texte, die ihr zur Überbrückung der Zeit reinschiebt. Und genau da musst du ran. Also wir.
Absolut. Also das muss mich halt bewusst machen, ja, dass vielleicht auch die Architektur dann nochmal überdacht werden muss. Und da ist eine gewisse Starrheit, ja, auf der vielleicht europäischen Ebene, die sich überlegt haben, nee, so hat es halt zu sein. Ja, und das ist nicht unbedingt zielführend. Das Zweite, was halt noch ein Riesenproblem ist, ist wirklich dann auch die, hatte ich vorhin schon angedeutet, das Finanzierungsproblem dahinter. Ja, wenn das nicht lukrativ ist, auch schwierig. Ja, und auch die Positionierung des Staats auch als Ankerkunde, der auch eine gewisse Verantwortung übernehmen sollte. Das sind halt einfach die Punkte, die wichtig sind. Aber beim Allerwichtigsten ist, und ich habe es vorhin schon durchblicken lassen, das Wichtigste ist, dass wir wirklich gute Anwendungen finden. Und zwar nicht Anwendungen, bei denen wir ein kuratiertes Set von Modellen aus anderen Ländern auf diesen Ding deployen und es dann rechnen lassen, sondern dass wir Anwendungen da drauf bringen, die aus unserer Industrie kommt, ja, und die dann dazu führt, dass wir wirklich neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln, die vielleicht dann auch zu führen, dass wir monetarisieren können, das Wissen, das wir über Dekaden in verschiedenen Industrien aufgebaut haben, oder dass wir viele kleine Modelle entwickeln, die dann domänenspezifisch sind, energieeffizient sind, die mehr in unsere Hardware reinkriegen, weil das ist ja die Stärke Europas. Ja? Es ist ja schön, wenn man einen Chatbot schreiben kann, der irgendwie total toll ist in dem Generieren von Bildern von Katzen, die Sonnenbrillen tragen. Ja? Das ist alles toll, aber damit werden wir nicht Geld machen, ja? Sondern Geld machen werden wir damit, dass wir aus diesem Schatz an Daten, und jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass die meisten gar nicht wissen, welche Daten sie haben, welcher Schatz das ist und wie sie ein Label müssen, aber da müssen wir hin und dann machen wir die smartesten Roboter. Ja? Und das, wir bringen die Stärken Europas zusammen mit dieser neuen Technologie. Das werden die smartesten Roboter sein, es werden die bestfahrenden autonomen Fahrzeuge sein. Vielleicht wird es auch der schlauste Kühlschrank, den ich dann endlich mal fragen kann, was noch drin ist, weil ich bin so faul, den aufzumachen, mache ich vom Sofa. Ja, das wird dann alles möglich und das ist, glaube ich, das, wo wir den Fokus drauf setzen. Nicht kopieren der Dinge, die andere machen. Das Spiel ist zum Teil auch schon gelaufen. Ja.
Jeanne, bei den Gigafactories, aber auch bei anderen Projekten, beispielsweise der Chips Act, da geht es ja auch um große Fördersummen, die an die Wirtschaft gehen. Hat die EU da alles richtig gemacht? Beim Chips Act ging es ja darum, den Anteil der europäischen Chipproduktion zu verdoppeln, von 10 auf 20%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Geht das alles in die richtige Richtung? Fließt da ausreichend Geld? Oder wo könnte man da eventuell auch noch nachjustieren?
Ja, der Chips Act, über den wird viel auch so geschimpft oder beziehungsweise wird er auch sehr kritisch gesehen, wobei man schon sagen muss, dass unterm Strich erstmal 44 Milliarden und langfristig das Doppelte auch investiert wird. Und ich finde es auch, wenn man sagt, man will die ganze Lieferkette angehen, finde ich das auch einen richtigen Ansatz zu sagen, man steckt da gezielt Geld rein, weil es, wie gesagt, nicht nur eine Frage der Regulierung ist. Von daher ist das aus meiner Sicht der richtige Ansatz, wobei ich aber auch hier denke, man geht halt sehr breit rein, man geht sehr auf die Industrie rein. Ich frage mich, ob man wirklich die Startups oder auch die Forschung entsprechend auch mit abgreift oder mit unterstützt. Gerade im Forschungsbereich sehe ich auch massiven Nachholbedarf. Ich habe selber in der Kanzlei, in der ich vorher gearbeitet habe, auch unsere Forschungsprojekte mit betreut. Und die sind natürlich immer wieder nur für kurze Förderperioden oder beziehungsweise nur für das Projekt selbst gefördert. Wenn wir aber sagen wollen, wir wollen wirklich mal die Vorreiter sein oder wir wollen wirklich innovativ werden, dann müssen wir in längeren Abständen denken, weil Meta und Co., die haben nun mal das Geld, um zu sagen, in den nächsten 5 Jahren erfinden wir, weiß ich nicht, den Prozessor neu. Und wir haben halt viele gute Akteure, die sich von Förderprojekt zu Förderprojekt hangeln, eigentlich auch gute Köpfe haben, die aber darum zittern müssen, ob das Projekt verlängert wird. Und ich glaube, hier geht uns sehr viel verloren, zumal wir es auch dann nicht schaffen, die Startups oder beziehungsweise auch Forschung aus dieser Anwendungsforschung heraus, dann über den Prototyp und dann in die Masse und dann vielleicht auch in so einen Vergabeprozess zu tragen. Also ich finde, da hat die EU auch noch nicht ganz den richtigen Schwerpunkt gefunden. Das nächste bei der Regulierung, da spreche ich jetzt aber auch eher so als Rechtsanwältin, wie ich das gesehen habe. Ich finde, diese Regulierung schafft einen sehr guten Rahmen, um klarzuziehen, das wollen wir eigentlich. Aber er ist natürlich sehr politisch. Immer wenn wir mit den IT-Lern zu tun haben, haben die gesagt, wir wissen gar nicht, was das heißen soll. Und wir können es ihnen auch nicht sagen als Anwälte, ehrlicherweise. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, dass die Wirtschaft eigentlich Rechtsklarheit braucht. Die muss eigentlich genau wissen, was soll das jetzt eigentlich für uns heißen. Die kann nicht damit beschäftigt sein, riesige Legal-Abteilungen zu beschäftigen, sondern die muss ja ins Handeln kommen. Und von daher, glaube ich, müssen wir hier schaffen, einerseits diesen Rahmen, den finde ich richtig, den müssen wir auch stärken, den dürfen wir nicht gegenüber Donald Trump irgendwie einreißen, sobald er sich darüber beschwert. Und auf der anderen Seite müssen wir aber diese technischen Spezifizierungen, die müssen wir eher von der Praxis, von der Wirtschaft und der Forschung ausdenken und fragen, wie sieht das eigentlich genau aus, wenn wir zum Beispiel über Cybersicherheit oder so reden, über NIS 2 zum Beispiel, weil da sehe ich, dass, und das wurde ja auch eigentlich gerade schon gesagt, wir haben sehr viele gute technische Lösungen, die einfach auch schon verwendet werden können. Und ich glaube, hier gibt es so ein bisschen so einen Disconnect, sage ich auch mal, zwischen dem, was man politisch diskutiert und was sozusagen auch in der Praxis dann passiert.
Und was man vielleicht auch noch sagen muss, Ich habe es schon durchblicken lassen. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Jahre für die dunkle Seite der Macht arbeiten dürfen. Aber das habe ich nur gemacht, um zu gucken, wie es geht, damit ich jetzt Europa und Deutschland helfen kann. Also ganz wichtig. Ne? Ich war da quasi auf Spionagemission. Aber das ist schon immer, ich finde das schon immer ein bisschen putzig, ja, wie hier in den Medien, das muss man jetzt auch einfach mal knallhart sagen, dann geredet wird, haha, jetzt gehen wir ab, jetzt machen wir hier 500 Millionen den Topf auf, ne? Jetzt machen wir so richtig Blatt da drüben. Wenn ich mir überlege, wie so Entscheidungen getroffen wurden, als ich noch bei diesen Firmen war, 500 Millionen haben wir irgendwie kurz an der Kaffeeecke entschieden. Ich übertreibe, aber nicht so ganz viel anders war es. Ja? Ich glaube, manchmal haben wir auch nicht das Bewusstsein, 500 Millionen, eine AWS, eine IBM, eine Microsoft, dann denken die so, okay, nehmen wir die Portokasse. Also da muss man schon auch mal einen gewissen Realismus reinspielen, ja, oder reinfließen lassen. Das Zweite, und das ist schon fast so ein bisschen Call to Action, ist, es ist nicht nur Technologie, es ist nicht nur das, was ich vorher alles gesagt habe, sondern es ist auch ein Mindset-Problem, was hier in Europa einfach anders ist wie all das, was ich sowohl im Valley gesehen habe als auch in anderen Ländern. Das fängt schon damit an, dass wir völlig unfähig sind zu kollaborieren. Ja? Ich nehme mal Automotive als ein Beispiel, weil ich da auch ein paar Jahre unterwegs war. Auf die Idee zu kommen, ja, dass die ganzen Automotive-Firmen in Deutschland, obwohl sie alle das gleiche Problem haben, zusammenarbeiten, um den eigentlichen, in Anführungszeichen, Gegner außerhalb Europas platt zu machen, auf die Idee kommen. Die sterben lieber alle einzeln, als dass sie das tun. Ja. Und das müssen wir auch in dieser Domäne, also zum Beispiel das Trainieren von Lehrern, ja, große industrieübergreifende Modelle gemeinsam trainieren, ja. Das ist so schwierig, weil wir das einfach nicht in unserer DNA haben, das zu tun, ja? Dieses Zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Also da geht auch noch viel Mindset rein, da geht auch viel Risikoaffinität rein. Wir in Deutschland und vor allem, ich bin ja jetzt im Schwabenland gelandet, ich hoffe, ich habe jetzt keinen angegriffen, da ist ja die Risikoaversion maximal ausgeprägt. In einer Zeit, in der Geschwindigkeit alles ist, ja, können wir jetzt aber nicht noch einen Businessplan durchrechnen und noch ein Komma setzen, ja? Und kann da nochmal, und dann müssen wir noch 50 Leute abholen, die müssen alle noch drüber reden. Das funktioniert auch nicht. Also ich wollte nämlich nochmal sagen, es ist nicht nur Technik, sondern es ist auch die Geldmenge, die wir haben, das Kapital, wie wir alles tot diskutieren und wie wir nicht fähig sind, die Kräfte zu bündeln, obwohl wir so viele gute Leute haben. Ja? Und wenn man es zusammenbringen würde, könnte man so viel mehr. Ja?
Wenn ich einmal so ganz kurz widersprechen darf, also ich finde, Kooperation ist ganz wichtig, weil Souveränität immer so ein bisschen als so eine Art Abschottung gelesen wird. Das finde ich richtig, aber mit den USA muss ich sagen, eine Partnerschaft muss natürlich dann auch auf Augenhöhe sein. Wenn der eine Partner dem anderen theoretisch alles abschalten könnte, dann ist es einfach auch keine Kooperation, die auf Vertrauen basiert. Und ich meine, genau das ist das Problem. Also meinetwegen macht es überhaupt keinen Unterschied, woher eigentlich eine technische Lösung kommt. Das Problem ist halt einfach auch, und da will ich mal gar nicht die USA in Gänze sagen, sondern ganz spezifisch auch die MAGA-Bewegung und die US-Administration, die halt nun mal auch kein Interesse daran hat, unsere Werte hier, Demokratie und so weiter, in irgendeiner Form zu leben. Also von daher will ich dir recht geben, Kooperation ja, aber wenn es unter den gleichen Rahmenbedingungen passiert und man die gleichen Werte zumindest grundlegend teilt, weil ich glaube, genau das ist das Problem, warum wir uns überhaupt jetzt auch über Souveränität so intensiv unterhalten.
Dann würde ich sagen, letzte Fragerunde mit Bitte um kurze Antworten. Michael, wann werden photonische Chips Mainstream sein?
27.
Das war kurz und knackig.
Puh.
Andreas, was stimmt dich positiv für die Zukunft von souveräner KI in Europa?
Ich könnte die Standardantwort geben, was wir alles können in der Forschung und was wir alles können in der Industrie. Ich würde eine andere Antwort geben. Ja. Ich würde eine andere Antwort geben. Es passiert und das sehe ich. Ich sehe, was die Kollegen machen in Berlin im Startup-Bereich, im Scaler-Bereich. Ich sehe, was sie in München machen. Ja? Ich habe vorhin schon Helmut erwähnt, der Unternehmertum leitet. Wir haben Unicorn. Habt ihr das gelesen? N8N, SAP ist eingestiegen. 5, irgendwas hat der Jan jetzt an Bewertungen in seiner Firma. Hey, sorry Leute, ich brauche keine theoretischen Beispiele. Es gibt konkrete Beispiele, wir können es.
Jan, wir fragen immer gerne nach den Forderungen von der Wirtschaft an die Politik. Was wünschst du dir von der Wirtschaft, damit wir vorankommen in Sachen Souveränität?
Also Mut, Innovationskraft und auch ein bisschen Geduld mit der Politik. Aber ich finde es auch schön, dass heute nicht Politik zu viel redet und ich nicht ermahnt werde, weniger zu reden. Und vor allen Dingen, dass man weiter auch an diese europäische Idee und Kooperation glaubt und darauf setzt, weil das aus meiner Sicht auch die Zukunft ist. Ich würde auch sagen, den Planeten zu retten, ist auch ein Wert für sich. Da wünsche ich mir auch die Wirtschaft an Bord.
Vielen Dank.
Soweit unsere Podiumsdiskussion von der Republika in Berlin. Wir freuen uns wie immer über Ihre Anmerkungen, Kommentare und Fragen. Gerne per E-Mail an podcast@ionos.com oder direkt in den Kommentaren unter Ihrer Podcast-Plattform. Wenn Sie sich noch mehr für KI interessieren, dann kann ich Ihnen jetzt noch eine weitere Veranstaltung ans Herz legen, ebenfalls in Berlin, findet nämlich am 30. September 2026 wieder der Ionos Summit statt. Diesmal unter der Überschrift Ihre Daten, Ihre Regeln, Ihre KI. Wenn Sie mehr über die Veranstaltung wissen wollen, schauen Sie vorbei unter events.ionos.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.